Plastik Lindlein in der Rosenau in Kronach. Präsentiert
willkommen zur neuen Ausgabe von Am Telefon ist noch Milch, wobei heute an diesem 14. Februar, da zeichnen wir auf, Valentinstag, aber auch der Tag des Mettbrötchens.
Mmh, lecker, lecker,
das
lecker.
Das optimale Geschenk also, ist natürlich ein Mettherzchen an die Liebste heute zum Valentinstag.
Ja, das ist toll. Ich hoffe, ihr habt euren Liebsten Geschenke gemacht. Hast du das schon, Thomas?
Nee, ich muss noch einen Strauß Hanunkeln, wie ich sie nenne, aber es sind Ranunkeln kaufen und sogar der Söder träumt von einem Strauß, dem Franz Josef.
Ach so, ich habe gedacht von einem Strauß Bratwurst.
Söder isst, könnte es dann auch wieder geben an diesem Freitag.
Ja, natürlich immer. Ja, na dann, wie geht's uns denn so? Na, geht so.
Wir steigen gleich mal ein mit der eigentlichen Sensation der Woche. Wir waren ja Montag in Berlin, wir beide.
Ja, stimmt. Oh, ach. Und, ja, da wäre noch eine Geschichte, hey.
Wir waren in Berlin und hatten da wieder mal eine Fortbildung und das eigentlich Unglaubliche ist, man erlebt ja mit der Bahn immer wieder was Neues. Aber da ist mir jetzt was passiert, was mir noch nie passiert ist. Wir waren mit dem ICE aus Berlin 4 Minuten zu früh in Coburg. Verrückt.
Das war unglaublich. Wir konnten gar nichts damit anfangen. Wir standen dann am Bahnsteig und haben die 4 Minuten runterlaufen lassen, weil wir wussten gar nicht, was machen wir mit dieser gewonnenen Zeit.
Einen Moment lang habe ich gedacht, wir müssen noch nachzahlen, weil wir zu schnell da waren. Aber muss man auch nicht.
Nee, das ist. Aber apropos Zahlen, wir können ja eine schöne Geschichte aus dem Zug erzählen, oder?
Ja, das können wir machen.
Also, was wirklich toll war, wir haben uns dann gedacht, naja, auf der Heimfahrt, ja, so ein Bier bei 200 km/h, das wäre doch jetzt ganz schön. Gehen wir mal ins Bordrestaurant und da gibt's ja dann eben diesen Sitzbereich, aber auch diesen Thekenbereich. Und dann sind wir an die Theke gegangen und die Frau hat uns quasi, also die hat eine gute Menschenkenntnis. Wir haben noch nicht mal was gesagt. Dann hat die gesagt, bestimmt 2 Bier, oder?
Helle.
Ja. Dann haben wir gesagt, oh ja, Mensch, wie man das an uns sieht. Das ist aber gar nicht das Tolle oder das Besondere, sondern wir haben uns, wir haben dann das Bier genommen, gezahlt und haben gesagt, komm, wir setzen uns dann in den Sitzbereich vom Bordrestaurant. Und dann hieß es, ach so, nee, das geht leider nicht, das hättet ihr vorher sagen müssen. Dann hätten wir euch das nämlich an den Tisch gebracht. Ich sag, warum? Ja, das ist verboten. Das ist wie, wenn man irgendwo To-Go macht, dann wird das ja anders besteuert. Und wenn ich da am Tisch setze, ist da eben eine andere Steuer drauf, als wenn ich es dann zum Mitnehmen mache. Und deswegen durften wir uns dann mit unseren beiden Flaschen Bier nicht hinsetzen, sondern wir standen halt dann einfach vorne am Thekenbereich, das sind ja dann so Stehtische und fanden das aber auch sehr kurios und die haben uns dann gesagt, nee, da müssen wir extrem drauf achten, wir werden so stark hier kontrolliert und wie gesagt, wenn es dann um Steuer geht, dann ist sowieso alles Harakiri und das Lustige war, wir haben dann noch ein Bier getrunken, da haben wir uns gesagt, okay, wir hätten gern noch eins, aber wir setzen uns jetzt hin und im Endeffekt kam dann eigentlich die gleiche Dame und hat uns halt die 2 Bier an den Tisch getragen. Und ach naja, also es ist schon,
so typisch
es
deutsch,
ist ne? Einfach deutsch, es ist der Wahnsinn. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt das Restaurant voll war, sondern da war ja noch genug Platz. Und aber es ist dann einfach verboten, was to go zu nehmen und sich dann an den Tisch im Restaurant zu setzen.
Mich wäre mal interessiert, was gewesen wäre, wenn wir es trotzdem gemacht hätten. Aber wir wollten es auf die Spitze treiben, weil die Frau war super, super nett da bei der Bahn, mit der haben wir uns auch noch total gut unterhalten. Die hat uns zum Beispiel auch verraten, dass sie Überstunden bezahlt bekommen, wenn der Zug Verspätung hat.
Ja, das fand ich auch spannend. Ja, war sehr interessant. Aber sie hat auch gesagt, ja, es ist natürlich ein schöner Job. Also man muss ihn natürlich auch mögen, man muss natürlich auch Menschen mögen. Aber sie sagt, das wird natürlich schon auch immer heftiger, wie sie angegangen werden. Also es war sehr, sehr interessant. Also verbal, also ich dachte, warum geht jemand das Personal im Bordrestaurant verbal an? Wozu?
Die Currywurst schmeckt nicht.
Ja, und das ist ein Quatsch. Also irgendwie ist das... Ist das alles sehr dubios? Ich sage aber tatsächlich auch, ja, seit Corona ist das alles viel schlimmer geworden.
Ja,
also seit dieser Zeit, wo jeder irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen durchgeht.
Wir haben da, glaube ich, irgendwie alle wegen einem Knacks wegbekommen seit Corona. Aber du wolltest mir extra nicht erzählen aus dem Zug die Geschichte am Montag. Du hast was anderes mitbekommen. Und die Geschichte, da freue ich mich jetzt schon echt die ganze Woche
drauf. Ja, es ist jetzt nicht so. Also es ist jetzt nicht so monsterspektakulär, wie du vielleicht denkst. Aber in dem Bordrestaurant, als wir waren, beziehungsweise als wir schon vorne an der Theke standen, da haben wir eine junge Dame gesehen, die laut geredet hat. Und man hat dann erst gemerkt an den Ohrstöpseln, oh, die telefoniert wohl jetzt scheinbar. Und die hat dann eigentlich die ganze Fahrt über telefoniert, hat dann auch im Bordrestaurant telefoniert. Und du warst mal irgendwie kurz auf dem Klo und ich habe mir nur einen Satz gemerkt, den sie am Telefon gesagt hat. Und ich fand den so toll, dass ich gesagt habe, den muss ich jetzt hier nochmal erwähnen. Also das beginnt so, sie sagt Folgendes oder hat Folgendes am Telefon gesagt. Hatte ich auch, ich war am Struggeln, bist ein Megaschatz, ich küsse dein Auge.
Hä?
Genau,
küsse
das
dein Auge.
War der Satz. Und es hat sich rausgestellt, sie hat mit ihrer Mutter telefoniert.
Ach du Arzt.
Naja, das, also, das kann man ja erzählen, weil es war in der Öffentlichkeit. Wir waren in diesem Zug öffentlich und sie hat es auch ganz laut. Und mich hat es dann gestört. Ich war einfach nur fasziniert von dieser Wortwahl. Aber junge Menschen.
Er ist anonym, wir wissen ja auch nicht, wie sie heißt, die Linda.
Genau, wir kennen nur die Mutter. Nein, Quatsch. Aber das war so ein kleines...
Bevor wir jetzt zum Überblick kommen, was uns die Woche so beschäftigt hat, gleich ein Hinweis. Heute hinten raus hört ihr ein sehr, finde ich, ergreifendes Gespräch. Ich habe eins geführt mit Till Meier. Till Meier ist Fotograf. Er ist 14 Tage an der Front in der Ukraine, 14 Tage hier vor Ort, arbeitet beim Obermain Tageblatt, kommt eigentlich aus Bamberg. Wir haben schon öfters mit ihm zu tun gehabt und nachdem es zuletzt immer ein bisschen ruhiger war rund um die Ukraine, haben wir mal wieder mit ihm gesprochen. Dieses Gespräch ist aktueller denn je, weil heute an diesem 14. Februar beginnt in München die Sicherheitskonferenz mit der angeblichen Zeitenwende. Man ist gespannt. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, wissen wir noch nicht, was Amerika da verkündet, wie es mit der Ukraine weitergeht. Aber Till Meier haben wir natürlich mal gefragt nach seiner Einschätzung zur aktuellen Situation.
Also meine Einschätzung ist die, also erstmal wäre ich natürlich froh, wenn der Krieg rum ist. Also bin jetzt seit 3 Jahren praktisch die Hälfte des Jahres immer in der Ukraine. Das geht mir natürlich auch auf die Knochen mittlerweile, muss ich sagen. Auch wenn es nichts im Vergleich ist zu dem, was die Menschen dort durchmachen müssen. Also wenn es einen wirklichen Frieden geben wird, da wäre ich super glücklich drüber. Bringt es, wenn man es einfriert, würde es das einen Frieden bringen? Ich sage nein. Also erstmal wurde das ja schon mal versucht zwischen 2014 und 2022 und es hat nicht funktioniert. Und aus meiner Sicht will eben Putin, der will ein Imperium neu schaffen und die gesamte russische Wirtschaft ist auf Krieg ausgerichtet. Und zwar nicht nur ein Krieg, um den es um die Ukraine geht, das ist eine größere Geschichte, die da angepackt wird. Und Putin will die Baltenstaaten haben, der will Teile von Polen haben, der will Moldawien haben, Georgien und einen Einflussbereich mindestens so wie im Warschauer Pakt.
Boah, also es wird dann ganz anders, wenn man es hört, was Till Meier alles so erzählt. Und natürlich, das ganze Interview gibt's heute hinten raus. Nehmt euch ein bisschen Zeit, aber es ist wirklich sehr, sehr hörenswert und es lohnt sich dran zu bleiben, weil es gibt von ihm viele Einschätzungen zu dem, was da in der Ukraine passiert ist. Er erklärt unter anderem ein bisschen was, wie Foltermethoden der Russen ablaufen. Er hat nämlich da mit einigen Leuten gesprochen, die er da nach so Folter...
Da vielleicht eine kleine Triggerwarnung, ne? Falls man so ein bisschen zart beseitigt ist.
Das ist echt deftig, was da kommt. Und natürlich hat er auch eine klare Meinung zur AfD und auch zum BSW. Das alles gibt's im Interview heute hinten ran im Podcast.
Ja, also lohnenswert, sollte der dann einfach dranbleiben. Wir gucken aber mal rein in die Woche. Wir hatten in der letzten Woche einen außergewöhnlichen Unfall im Radio 1 Land und das haben wir uns mal von Stefan Probst von der Polizei Neustadt bei Coburg erklären lassen, was da genau passiert ist.
Am gestrigen Donnerstagnachmittag war ein Linienbus zwischen Blumenroth und Kleingarnstadt unterwegs. Auf dieser Strecke kam dann dem Busfahrer ein Sattelzug entgegen. Und im Kurvenbereich fiel von dem Sattelzug eine Eisplatte. Und diese Eisplatte ist in der Frontscheibe von diesem Bus eingeschlagen. Und durch die Splitter wurde der Busfahrer verletzt und konnte nicht mehr weiterfahren. Und die insgesamt 9 Fahrgäste blieben aber glücklicherweise unverletzt.
Ja, das ist wirklich Glück da, dass da nicht so viel passiert ist. Mir ist es letztens aber auch vorgekommen, dass vor mir ein LKW war und der hat diese Eisplatten verloren. Und weil ich da gedacht habe, was fahren denn jetzt alle so langsam? Ja, das Ding ist das, das kann einfach gefährlich werden, denn man sollte eigentlich vor der Fahrt schon mal checken, wie sein Auto so ausschaut. Auch das hat uns Stefan Probst mal erklärt.
Beim BKW ist es einfach, da kann ich oben aufs Dach schauen, aber selbst schon beim Kleintransporter muss ich gucken, dass da nichts oben drauf ist. Und LKW-Fahrer, die lernen das auch schon in der Ausbildung, dass sie immer vor Fahrtantritt dementsprechend darauf achten müssen, ob der Aufbau oder der Planenaufbau von dem LKW eben eisfrei ist.
Ja, und in dem Fall hat er das scheinbar nicht gecheckt. Auch in meinem Fall, wo ich das gesehen habe, war das offensichtlich nicht so. Und es ist nicht so, dass das nur so eine Lappalie ist. Es wird auch richtig bestraft.
Wer eben nicht dafür sorgt, dass dieses Fahrzeug eisfrei ist, begeht eine Ordnungswidrigkeit nach der Straßenverkehrsordnung. Wenn die Polizei das feststellt, kann es zu einem Verwarnungsgeld von 25 € führen. fällt letztendlich also der Schnee herunter. Da gibt's dann eine Bußgeldanzeige mit 80 Euro Bußgeld. Kommt's wie im konkreten Fall jetzt bei diesem Bus eben zu einem Unfall oder wird jemand gefährdet, kann schnell ein Bußgeld bis zu 120 Euro fällig werden und dann gibt's natürlich auch Punkte. Und im allerschlimmsten Fall, wie jetzt im konkreten Fall eben bei dem Lkw-Fahrer, gibt es ein Strafverfahren und im konkreten Fall wird wirklich wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Würde so eine Eisplatte jetzt einen Fußgänger zum Beispiel oder einen Radfahrer treffen und sogar tödlich verletzen, geht sogar in die fahrlässige Tötung, was letztendlich sogar zu einer Haftstrafe führen könnte.
Ja, das soll man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also das ist natürlich, und es ist ja auch wirklich gefährlich, weil du hast es ja gar nicht unter Kontrolle, wenn da irgendwie so ein Eisding auf deinem Dach rumrutscht und dann halt irgendwo, ja, im Idealfall nur auf die Straße fällt. Ne?
Wollen wir hoffen, dass die eisfreien Zeiten bald vorbei sind, dass der Frühling endlich vorbeischaut. Heute, 14. Februar, Valentinstag zum einen, aber noch was anderes ist heute und zwar beim ESC-Vorentscheid. Der geht heute in die neue Runde. Dieses Jahr ja bei RTL und mit Stefan Raab. Ganz kurz zusammengefasst in Zahlen ausgedrückt. 12 Musikacts, 4 Juroren und 28 Werbeunterbrechungen. Da wisst ihr schon mal Bescheid.
Ja, wahrscheinlich, ne? Aber
bei RTL.
Guckst du das?
Das ist so eine gute Frage. Aus Neugier werde ich, glaube ich, wirklich mal reinschauen und mal gucken, weil was musikalisch angeht, war Stefan Raab schon immer eigentlich echt gut unterwegs. Also tatsächlich. Aber nachdem ich gelesen habe, in der Jury sitzen noch Yvonne Katterfeld, Elton und Max Mutzke.
Ja, Elton. Ja, der muss halt überall dabei sein.
Ja, das ist Wahnsinn. Aber du, ich habe noch eine Studie für dich, ganz kurz nur. Ja. Das ist heute eine kurze. Eine Forsa-Umfrage hat ergeben, 4 von 5 Deutschen sehen eine gesellschaftliche Spaltung. Na, zumindest in dieser Frage sind sich mal die meisten einig.
Ja, na, das ist wie mit dieser Mobbing-Studie. Aber naja, ist ja egal.
Stimmt. 4 von 5 finden Mobbing klasse.
Genau. Wir haben in dieser Woche mal aufs BGS-Gelände in Coburg geschaut, weil da soll ja das neue Klinikum gebaut werden. Aber die große Frage ist natürlich, ja, kommt das jetzt wirklich? Weil den Klinikbetreiber Regiomed, der hat sie ja hier zurückgezogen sozusagen. Und dann gibt es sie nicht mehr. Sana hat das Ganze übernommen. Und ich weiß nicht, ob du da irgendwas noch erzählen kannst, willst dazu?
Nö, also das, es wird neu gebaut.
Ich erzähle nichts.
Doch, erzähle ich gerne. Es wird neu gebaut, das Klinikum, das ist nach wie vor Fakt. Das wird aber ein bisschen anders und muss umgeplant werden, weil es eben ein bisschen kleiner wird als ursprünglich vorgesehen. Schuld daran ist so ein bisschen die Krankenhausreform. Aber wir haben mal gesprochen mit Mike Donner. Er ist verantwortlich für all das, was da gerade oben am BGS-Gelände passiert. Und das erklärt er uns einfach mal.
Also Schwerpunkt lag erstmal dort drauf, die oberirdischen Gebäude zu beseitigen. Da hatten wir eine Verpflichtung aus dem Kaufvertrag. Jetzt sind wir im ersten Bauabschnitt südlich davon Gruner Straße dabei, die restlichen unterirdischen Anlagen zu beseitigen. Das sind Kanaltrassen, Kanäle, Bodentanks und so weiter. Was noch im Boden ist, was wir wissen, was im Boden ist, das wird jetzt noch endgültig beseitigt, sodass die Fläche aus unserer Sicht erstmal altlastenfrei ist mit allen denen, was wir wissen.
Ja, das dauert jetzt auf jeden Fall noch irgendwie bis Ende des Jahres. Bis dahin soll es auch die neuen Pläne geben und dann, ja, wird lang wieder nichts passieren. Und dann wird vielleicht mal ein Grundstein gelegt und dann dauert es nur noch 10 Jahre, bis es ein Klinikum gibt. Eigentlich sollte es doch viel schneller gehen, oder? Und Regiomed hieß es wann? Hieß es doch schon in
2029 sollte eigentlich das neue Klinikum schon eröffnet werden, aber das wird jetzt wahrscheinlich nichts. Aber so Thema Baustellen ist immer ein Aufregerthema. Ich habe heute Morgen nur gelesen, dass es jetzt die Zufahrt zum Parkhaus Mauer, die wird jetzt komplett gesperrt und das Ganze dauert ein Jahr. Wie ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh cool, Coburg bekommt eine U-Bahn. Aber es geht nur um die Straße.
Ach so. Aber man muss da vorher schnell rausfahren, sonst steht, ah ja, das Auto jetzt im Parkhaus.
Man muss andersrum reinfahren. Offen. Also man fährt jetzt über
keine
die
Webergasse
irgendwie rein, der Hammer hat. Aber naja, also kleiner Gag rund um die Baustelle.
Schön war in dieser Woche auch, wir hatten Besuch. Es kommen ja immer wieder Besuchergruppen bei uns vorbei. Und diesmal war es die 4. Klasse der Grundschule Neuses Coburg. Und ja, in 2 Gruppen waren die sogar dann hier. Und die hatten oder haben Medienwoche. Und da stand eben auf dem Programmplan auch noch, wir besuchen mal Radio 1. Also ihr könnt uns jederzeit anfragen, das mal so als Info, ob ihr mal vorbeikommen könnt. Am besten mit einer Gruppe, da kann man gerne mal eine Führung bei uns machen und sich das alles mal anschauen. Und die Kids, die waren megamäßig interessiert. Und unsere Kim hat denen mal so die Redaktion und das Studio gezeigt und auch mal mit denen gesprochen.
Wir sind heute hier, weil wir eine Medienwoche haben und wir uns hier Radio 1 anschauen.
Was fandet ihr denn am interessantesten bei uns im Studio?
Ich fand hier interessant, wie ihr das da drüben aufgenommen habt und wie das überhaupt ins Radio kommt.
Also ich fand es sehr interessant, wie man das schneiden kann.
Ich fand es sehr interessant, dass es eine Not-CD gibt.
Ich fand es sehr interessant, wie eure Stimmen ins Radio kommen.
Ich fand auch sehr interessant, wie viele Knöpfe man dafür braucht.
Ich fand sehr interessant, dass richtig viele Lieder auch da drin sind und dass immer welche auch laufen und man nicht die ganze Zeit auch spricht.
Ich fand es noch sehr interessant, dass Radio 1 eine eigene Datenmannschaft hat.
Also ich fand es sehr interessant, dass man auch so schnell, also dass sie so schnell redet.
Also ich fand noch interessant, dass es ein paar Sekunden dauert, also hier vom Studio ins Radio kommt.
Hat es euch gefallen?
Ja!
Okay, dann vielen Dank, dass ihr da wart.
Vielen Dank, dass wir da waren.
Dass ich durfte.
Und ich finde es immer noch interessant, dass wir eine eigene Datenmannschaft haben. Geht mir genauso.
Ja, das mit der Not-CD, das ist auch sehr schön. Ja, aber das ist halt, wenn hier im Studio ein bisschen die Technik ausfällt und zumindest Strom noch da ist, dann springt diese Not-CD an. Aber ja, es ist toll, wie gesagt, jeder hat eigentlich die Möglichkeit, hier mal vorbeizuschauen, einfach wirklich mal am besten eine Mail schreiben und so,
ja,
die Sachen mit der Gruppe und dann gibt es eine kleine Führung.
Uns beide auch mal treffen, also das ist dann auch kein Problem. Und dann vielleicht erzähle ich euch noch eine neue Studie, wie die jetzt zum Beispiel hier, eine weitere Studie. Und jetzt kommt wieder mal so ein Fakt, wo ich mal sage, ey Leute, warum machen wir es nicht einfach? Also in der neuen Studie wurden 1,9 Milliarden Autofahrten in Deutschland ausgewertet. Und dabei hat man Folgendes festgestellt, auf deutschen Autobahnen, ohne Tempolimit im Moment, liegt die Durchschnittsgeschwindigkeit bei, Thorsten, was schätzt du?
Ohne die Durchschnittsgeschwindigkeit?
Mhm. Also kein Tempolimit.
100 wahrscheinlich.
Ja, 113,5 km/h pro Stunde. Also die Mehrheit der Autofahrer von diesen 1,9 Milliarden fährt zwischen 100 und 130.
Naja, ja. Aber wie es halt immer so ist, ne? Und wenn es dann plötzlich eine Vorgabe gibt oder ein Gesetz oder ein Verbot, dann ist die Aufregung groß. Aber also, wer uns regelmäßig hört, wir haben das schon so oft gesagt.
Aber ich finde diese Studie
einfach
so.
Ausland, wenn du fährst und hast 130 Tempolimit, es ist so entspannt und so gut und wir sind alle bislang an unser Ziel gekommen.
Ich habe mir nur noch gedacht, also etwa 1% der Autofahrer fährt über 160 Stundenkilometer schnell. Das sagt ein Ökonom des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Und das sagt auch, die Debatte um ein einheitliches Tempolimit ist völlig überzogen. Das macht natürlich auch jede Menge Sinn. Wenn nur etwa, Achtung, kleine Matheaufgabe für dich, wenn nur etwa 1% der Gesellschaft die Gesetze bricht, dann brauchen wir eigentlich gar keine Gesetze mehr.
Da muss ich jetzt mal drüber nachdenken.
Na, denk mal drüber nach.
Ja, werde ich machen.
Und wir machen ganz kurz Werbung. Na, allmählich steht er in den Startlöchern, der Frühling. Schnüffelt alle mal draußen. Riecht schon ein bisschen nach Frühling. Noch nicht, leider. Aber er kommt bald und was braucht man dazu? Natürlich die passende Sonnenbrille, weil die Sonne kommt ja auch wieder raus. Passende Sonnenbrillen und alle anderen Brillen bekommt ihr natürlich bei Optik Lindlein in Kronach. Ich spreche da aus Erfahrung, mein Brillendealer des Vertrauens. Kronach, Optik Lindlein, schaut einfach mal vorbei, ihr werdet es nicht bereuen. Werbung Ende!
Ja, dann hat man in dieser Woche auch noch den Tag des Notrufs, wollen wir auch gerne nochmal erwähnen. 112, diese Nummer gilt übrigens europaweit, also falls ihr, was wir nicht hoffen, in die Situation kommt, dass ihr eben den Notruf wählen müsst, aber unter der 112, egal in welchem Land im Europa ihr da seid, erreicht ihr da auf jeden Fall jemanden und dann wird euch geholfen. Wir sagen an dieser Stelle nochmal vielen Dank an die Leitstelle in Ebersdorf bei Coburg, weil wenn man hier bei uns die 112 will, kommt man genau da raus. Da waren wir mit unserem Wohnmobil im letzten Jahr.
Super Typen.
Ja, war sensationell. War ein
liebe Grüße.
Ganz, ganz spannender Einblick in diese Arbeit und ja, ist wirklich toll, was die da leisten. Ist ja logischerweise rund um die Uhr besetzt, also hier im Schichtdienst und so weiter und die koordinieren das alles, welche Fahrzeuge, ja, ob jetzt Feuerwehr, THW oder was auch immer, was wo hingeschickt werden muss. Das wird da alles koordiniert und das machen die sensationell gut und werden leider oft vergessen bei, ja, wenn man erwähnt, dass irgendwelche Einsatzkräfte vor Ort waren. Die sind zwar nicht vor Ort, aber die sorgen dafür, dass die Einsatzkräfte vor Ort kommen.
Und auch zum richtigen Ort. Das ist auch ganz wichtig an der Stelle.
Genau.
Also von daher liebe Grüße nochmal an alle, die da arbeiten. Ich weiß, die hören auch regelmäßig den Podcast. Also schön war es bei euch. Wir denken da gern zurück und ganz oft auch. Dann heute, hinten raus beim Podcast, ich sag's gerne nochmal, Till Meier haben wir gesprochen. Kriegsfotograf in der Ukraine, an der Front im Donbass. Die Hälfte des Jahres ist er dort, also alle 14 Tage in der Ukraine, 14 Tage wieder hier, 14 Tage Ukraine. Er hat unter anderem auch mehrere Bücher mittlerweile rausgebracht. Und wenn ihr die ganze Geschichte hören wollt, heute hinten raus im Podcast oder eben auch bei radio1.com reinklicken, wenn ihr wollt. Aber er hat eine ganz besondere Geschichte, die er mal erzählt hat, aus dem Buch, hat zu tun mit einer Frau.
Mitten im Krieg bekommt sie ihr erstes Kind und schon am ersten Tag praktisch muss sie im Bunker runter. Und dann ist sie da halt 3-4 Stunden nach ihrer Entbindung, sitzt sie dann da mit ihrem Neugeborenen. Und dann gibt ihr halt jemand eine Plastiktüte für die Notdurft, weil praktisch das Wasser auch nicht mehr funktioniert und auch die Toiletten nicht benutzbar sind. Das ist halt auch Alltag im Hinterland zum Beispiel. Also Odessa ist weit genug von der Front weg, aber betreffend tut dieser Krieg jeden und davon erzähltes Buch. Es ist jetzt aber auch keins, das irgendwie depressiv machen soll, weil die Menschen, die ich porträtiere, die sind schon wirklich sehr tapfere Menschen, die Mut machen.
Und viele Geschichten aus diesem Buch und vor allem natürlich auch die aktuelle Ist-Situation da in der Ukraine, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist bei uns allen und mögliche Konsequenzen. Also es ist ein sehr interessantes Interview, gibt es heute hinten raus hier im Podcast.
Heute hatten wir auch ein Thema, das ist auch immer mal wieder bei uns im Gespräch. Es geht um die Bratwurst. Ja, und diesmal geht es aber nicht um, ja, wie schneide ich die Semmel richtig auf und ist eine Semmel eine doppelte oder ein halbes oder das Brötchen, bla. Nee, darum geht's nicht. Es geht um eine Institution und zwar um eine Bratwurstbude in Weidach. Die gibt's schon seit 40 Jahren und da gibt's jetzt große Diskussionen. Also aktuell ist es so, da fährt man einfach mit dem Auto hin, stellt sich dann in die Bude, holt sich die Bratwurst und ja, lässt sich's einfach schmecken. Aber jetzt steht hier ein Park- und Halteverbot im Raum, da in dem Bereich, wo eben diese Bratwurstbude steht. Und warum das Ganze jetzt so hochkommt oder aufkommt, dieses Thema, da haben wir jetzt mal gesprochen mit Boris Schirmer, der ist von der unteren Straßenverkehrsbehörde des Landratsamts Coburg. Es gab nämlich gestern am Donnerstag eine offizielle Begehung.
Das Gehwegparken war schon immer unzulässig. Gehwegparken findet immer mal wieder statt, aber die Beschwerdelage darüber hat sich zugespitzt. Wir haben eine konkrete Beschwerde auch darüber bekommen und der gehen wir nach.
Ja, und deswegen gab es dann diesen Termin und da ist
die
es...
Die spannende Frage, wer hat sich beschwert?
Naja.
Ich habe da gelesen übrigens und auch gehört, also Nachbar hat lustigerweise gesagt, also ich als Anwohner, das Einzige, was mich an dieser Bratwurstbude stört, ist, dass wenn ich vom Wurstduft bekomme ich immer Hunger.
Ja, so soll es eigentlich sein. Betrifft aber nicht nur die Bratwurstbude, da gibt es auch noch einen Friseur und einen Blumenladen gibt es auch noch. Und die Betreiberin des Blumengeschäfts ist Anja Stöckert und die befürchtet eben jetzt, dass das Halteverbot aus für ihr Blumengeschäft wäre.
Sind wir mal ehrlich, kauft jemand einen Blumenstrauß, der sich da draußen in einem Parkverbot hinstellt, um zu riskieren, 15 Euro Strafe oder wie viel es auch immer sind, zu bekommen? Nein. Er trägt auch keine Palette, wenn Pflanzzeit ist, von A 3 Kilometer weit weg, um zu seinem Auto zu kommen. Auch das nicht. Und ich liebe und lebe den Beruf. Und ich bin nah am Wasser gebaut, aber in dem Moment, hoffe ich wirklich, Leute, seid verständnisvoll für unser Anliegen auch, parkt nicht mehr auf dem Bürgersteig, damit diese Behörde nicht wirklich schärfere Maßnahmen ergreift, wo man sagt, toll, das haben wir jetzt alle davon.
Also es ist schon wirklich crazy, weil die Bratwurstbude hat auch nicht alle Tage geöffnet, es sind ein paar und unter anderem wurde auch schon öfters mal die Polizei dort gesichtet, die da eben mal kurz angehalten hat und sich eine Bratwurst geholt hat, die übrigens auch super lecker sind da in Weidach und man muss manchmal nicht alles verstehen, ne? Also es ging 40 Jahre gut und
Also im März sollen jetzt dann die geplanten Maßnahmen vorgestellt werden. Also man muss dazu sagen, waren Vertreter der Gemeinde dabei, die Polizei war dabei, das Staatliche Bauen-Bamberg war dabei, das Landratsamt war dabei. Also es ist schon crazy, wer da alles dann aufgefahren wird, aber hoffen wir natürlich, dass es da jetzt gut ausgeht und damit die Geschäfte da keinen Einbuß haben. Vor allen Dingen, wie du sagst, wenn das jetzt seit 40 Jahren eigentlich bisher immer ging und solange da jetzt keiner irgendwie kreuz und quer im Weg steht und irgendwas blockiert und das ja sind da dann keine Dauerparker, sondern ja nur während der Zeit werden wir im Geschäft wahrscheinlich jetzt. Aber naja.
Ich stand da auch schon, weil ich mir eine Bratwurst geholt habe und die ist sehr lecker, aber wenn wir keine anderen Probleme haben, wahre Probleme, die hören wir jetzt hinten raus. Und zwar tatsächlich echte Probleme von Menschen, die wirklich um ihre Existenz, um ihr Leben fürchten müssen und für die Freiheit kämpfen. Auch hier unsere Freiheit in Europa. Es geht um die Ukraine. Till Meier, Kriegsfotograf. 2 Wochen ist er in der Ukraine, direkt an der Front, im Donbass meistens. 2 Wochen ist er wieder hier vor Ort. Und in den 2 Wochen, wo er mal da war, diese Woche habe ich mit ihm ganz ausführlich gesprochen. Und das Ganze Interview, das könnt ihr jetzt hören, hier im Podcast hinten raus. Und es wird auch teilweise wirklich, es geht zur Sache, weil er erzählt unter anderem von Foltermethoden von Menschen, die er da gesprochen hat. Und es ist alles sehr schonungslos und sehr offen. Till Meier jetzt in einem ganz besonderen Interview im Podcast am Telefon ist noch Milch.
Damit sagen wir Tschüss und verabschieden uns bis zur nächsten Woche. Nächsten Freitag sind wir wieder da hier im Podcast. Bis dahin.
Und jetzt das Interview mit Till Meier. Bei mir im Studio Till Meier. Er ist immer wieder an der Front, 14 Tage in der Ukraine, direkt am Frontenkrieg gegen Russland, dann wieder 14 Tage hier bei uns in der Region und heute mal hier bei mir im Radio 1 Studio. Till, ich freue mich sehr, dass du die Zeit genommen hast und gefunden hast, mal wieder Rede und Antwort zu stehen, über ein Thema mit mir zu sprechen, das im Moment aus dem Fokus der Öffentlichkeit so ein bisschen raus ist, so kann man schon sagen. Gib uns doch zunächst mal einen Einblick für uns alle. Was passiert gerade im Moment in der Ukraine da an der Front? Wie müssen wir es uns vorstellen? Wir hören ja relativ wenig. Du bist ja immer alle 14 Tage dort. Gib uns mal ein Bild.
Ja, es ist eigentlich wirklich verheerend, dass es so aus dem Fokus gerät, dass es verdrängt wird, würde ich jetzt mal sagen, dieser Krieg, weil der nimmt an Härte wirklich zu. Also durch die Trump-Ankündigung auch, die Front einzufrieren, versuchen jetzt zum Beispiel russische Truppen noch Gewinne zu machen, also die verstärken den Druck. Und wenn man jetzt in diesen Kampfgebieten ist, im Donbass zum Beispiel, da sind ganze Städte mittlerweile ausradiert. Und wenn man jetzt an der Pokrovska-Front ist zum Beispiel, das sind wirklich ununterbrochen, hört man die Artilleriefeuer und Einschläge. Und es ist wirklich ein sehr harter Kampf, der da stattfindet. Und aus meiner Sicht ist es verheerend, wenn wir da uns wieder wegdrehen. Das haben wir schon mal gemacht zwischen 2014 und 2022. Und deswegen sind wir in der Situation, in der wir eben jetzt sind.
Wenn du jetzt mal an die Menschen dort gehst, wie du es gerade schilderst schon, allein diese Sätze, das klingt nach Abnutzungskampf. Man hört ja auch immer wieder, dass es viele Opfer auf beiden Seiten zu beklagen gibt. Was bekommst du davon mit, wenn du dort bist?
Also in der Ukraine ist es schon so, dass eigentlich fast jede Familie jetzt irgendjemanden kennt oder Mitglied hat, der an der Front gefallen ist oder schwer verwundet worden ist. Die Zahl der russischen Gefallenen und Verwundeten dürfte noch höher sein, weil eben dort die Armeeführung, also die presst ihre Soldaten da wirklich rein, wie durch einen Fleischwolf geht es da. Also die nehmen da kaum Rücksicht auf die eigenen Soldatenleben. Aber natürlich durch 3 Jahre Krieg mit Dauerbeschuss durch die Artillerie, durch Drohnen, sind die Verluste sehr hoch, die da sind. Also das geht in die Hunderttausende von Menschen, die ihr Leben gelassen haben, oder schwerst verwundet sind auf beiden Seiten.
Jetzt hast du gerade Drohnen schon angesprochen. Man hört ja mehr und mehr, dass diese moderne Kriegsführung sehr viel auf Drohnen basiert und sehr viel mit Drohnen agiert, auch da auf beiden Seiten. Was kannst du denn da erzählen und was hast du da so mitbekommen?
Ja, also über den Köpfen praktisch an der Front, da findet ein Wettlauf statt. Also die Drohnen werden immer raffinierter auch. Also am Anfang waren es wirklich, oder sind es auch teilweise immer noch, recht primitive Drohnen, die auch im zivilen Gebrauch stattfinden. Da wird dann zum Beispiel eine Panzerfaustgranate mit Kabelbindern drauf angebracht und einem Zünder und dann geht's eben ab. Und mittlerweile übernimmt aber auch künstliche Intelligenz, laufen wir versuchen, dass die künstliche Intelligenz dann praktisch die Drohnen steuert. Es gibt Nachtsichtgeräte, zum Beispiel bis jetzt war es immer die Dunkelheit wenigstens Schutz, ne? Und das nimmt auch, aber jetzt auch Nachtsichtgeräte praktisch in die Drohnen eingebaut werden, in die Kamikaze-Drohnen zum Beispiel. Auf der anderen Seite ist natürlich auch kriegsentscheidend, wie man sie abfängt, also das sind ja praktisch Radiowellen, also versuchen dann beide Kriegsparteien diese Radiowellen, durch die Drohnen gesteuert werden, dass sie die eben stören, dass sie da die Drohnen zum Absturz bringen oder verhindern, dass sie ans Ziel kommen. Die Russen reagieren zum Beispiel darauf, indem sie die Drohnen verdrahten. Also es ist wirklich so, dass die dann ganz dünne Drähte dann über Kilometer hinter sich herziehen. Dann kann man diese Signale eben nicht mehr stören. Also da findet auch praktisch ein Wettlauf statt. Und dann gibt es eben noch die Drohnen, wie zum Beispiel die Shahed-Drohnen, die täglich zum Beispiel auf Kiew auch geschickt werden. Also da sind auch schon die Ziele einprogrammiert. Also die kann man dann nur noch abschießen. Oder auch die Ukrainer sind selber erfolgreich mit Produktion von hochkomplizierten, weitreichenden Drohnen, zum Beispiel wie Neptun, mit der eben auch jetzt dann militärische Ziele in Russland angegriffen werden können.
Alle 14 Tage bist du vor Ort an der Front. Ich glaube, du erlebst da viel Leid, viele Geschichten und viele Schicksalsschläge, die Menschen da vor Ort eben auch mitmachen. Gibt es so eine Geschichte, die dich, wenn du jetzt alles so ein bisschen, die du da erlebt hast, miteinander vergleichst, die dich am meisten mitgenommen hat?
Ja, also jetzt eine, die ist jetzt schon ein Erklär, das war wirklich noch im ersten Jahr des Kriegs, aber da war, also im Frühherbst hat praktisch die Ukraine die letzte erfolgreiche große Offensive gestartet und dann der große Gewinne praktisch in der Region Kharkiv erreichen können. Und da war ich in einem Dorf, das war gerade befreit praktisch von russischer Besatzung. Und dort hatte eine Frau ihren, also einen erwachsenen Sohn, in einem Bombentrichter, einen Granattrichter begraben, direkt vor ihrem Haus. Und ich habe dann mit ihr ein Interview gemacht und habe am Anfang gar nicht verstanden, dass das noch nicht mal so ein Tag her gewesen ist, als das alles passiert ist. Und ihre Geschichte war eben, also sie zum Hintergrund, also wenn jetzt praktisch russische Truppen auf dem Ort vorrücken, dann kommen die ukrainischen Behörden und raten eben den Bewohnern zur Evakuation. Aber das wird niemand gezwungen, außer Kinder, die dürfen nicht in Kampfgebieten bleiben. Also haben praktisch Mutter und Tochter beschlossen, das waren so Kleinbauern, zu bleiben, die haben genug zu essen, die haben bloß gesagt, die Russen stehen uns bloß im Fernseher aus dem Haus, wenn wir jetzt gehen. Und das war natürlich ein Fehler und irgendwann kam eben dieser Granatanschlag direkt vom Haus, dann haben sie beide gesehen, sie müssen jetzt weg, das ist zu gefährlich. Und der Sohn wollte noch, das muss ein sehr mutiger Mensch gewesen sein, im Dorf nachschauen, ob noch irgendjemand da ist, den sie mitnehmen können. Und dann kam halt nach Stunden nicht zurück, nach Tagen nicht, die Mutter hat immer gewartet. Und da musste er wirklich fliehen, weil halt die Kämpfe so nah dann auch waren, also mitten im Ort sozusagen. Und dann ist sie nach Kupiansk geflohen, das war die nächste Stadt. Und da hat sie dann von ihren Nachbarn erfahren, die da auch waren, die gesehen haben, wie praktisch ihr Sohn durch russischen Beschuss ums Leben gekommen ist. Und dann wollte sie gleich zurück und in den Sohn dann bergen, den Leichnam, und wurde dann von russischen Scharfschützen noch beschossen. Also musste sie wieder nach Kupiansk zurück und dann praktisch wieder das Dorf endgültig befreit, weil da konnte sie dann den völlig verkohlten Leichnam von ihrem Sohn dann praktisch bergen. Und weil der Friedhof praktisch vielleicht vermint gewesen ist, da auch niemand da gewesen ist und sie wirklich wollte, dass jetzt der Sohn endlich ein Grab bekommt nach all diesen Wochen, hat sie dann praktisch in diesem Granattrichter mit dem Nachbarn zusammen bestattet. Und wie ich kam, hat sie eben gerade das Holzkreuz angebracht.
Mhm. Gibt es denn neben all dem Leid und neben all den schlimmen Geschichten, die du erlebst, auch so Geschichten, die Hoffnung machen und die sagen, ach Mensch, da gibt es dann doch noch Menschlichkeit auf beiden Seiten?
Ja, Menschlichkeit auf beiden Seiten. Also man muss halt schon sehen, also oft wird es ja in Deutschland so dargestellt, als wäre das nur der Putin, der diesen Krieg führt. Und das ist falsch. Also 67% nach der jüngsten Umfrage von einem immer noch unabhängigen Meinungsforschungsinstitut in Russland stehen hinter dem Krieg. Ja, auch das finde ich besonders erschütternd, weil es wirklich millionenfach so ist. Viele, viele Verwandte auch, die Ukraine in Russland haben, die wenden sich von den Ukrainern ab, sagen, ihr seid Faschisten, leugnen, was da passiert. Und Russland führt wirklich einen Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Ja, das ganze Land wird durch Raketenangriffe terrorisiert, also die sind flächendeckend. Ja. Allein 1600 medizinische Einrichtungen und Krankenhäuser wurden bisher zerstört oder beschädigt. Das ist also keine Kollateralschaden. Das ist wirklich, das ist gezielt, da die Infrastruktur zu zerstören, auch im medizinischen Bereich, die Energieinfrastruktur. Und in den Gebieten praktisch, die unter Besatzung sind, unter russischer, also da ist Folter systematisch. Das bestätigt auch Amnesty International. Ich habe auch selber mit Folterüberlebenden besprochen. Ich war damals dabei, wie Kherson befreit worden ist, wirklich am ersten Tag. Da standen die Leute weinend am Straßenrand, weil sie sich gefreut haben, dass diese Besatzung endlich ein Ende gefunden hat. Also die Menschen werden völlig entrechtet und davon erzählt halt die Wagenknecht nichts und auch die AfD nicht. Aber Besatzung ist eben kein Frieden. Das muss man verstehen. Also von russischer Seite muss ich sagen, habe ich nicht allzu viel gesehen, was sich da als unter dem Begriff Menschlichkeit bezeichnen würde. Was mich halt beeindruckt, ist diese Widerstandskraft, die die Ukrainer an den Tag legen, auch wenn sie jetzt natürlich wirklich ausgebrannt sind nach 3 Jahren Krieg. Mhm. Ja, aber sie kämpfen weiter, weil sie halt wissen, was die Alternative wäre. Russische Besatzung und das, was ich gerade eben geschildert habe. Und wir müssen uns wirklich bewusst sein, würde die Ukraine unter russischer Kontrolle sein, hätten wir 7 bis 8 Millionen Flüchtlinge neu, die dann nicht bleiben könnten.
Bevor wir zu den Flüchtlingen kommen und zu all dem, was auch bei uns noch spürbar ist, du hast das Thema Folter gerade angesprochen, hast gesagt, du hast mit Leuten, die gefoltert worden sind, auch gesprochen, auch da mal schonungslos aufgedeckt. Wie müssen wir uns das vorstellen? Ich glaube, für so einen ganz normalen Mitteleuropäer, der im Frieden lebt, wie jetzt hier in Deutschland noch, nehmen wir mal die Cyberangriffe und das alles weg, aber bei uns passiert ja nichts, ist es, glaube ich, schwer vorstellbar, was da den Menschen für Leid zugefügt wird.
Also das System ist eigentlich immer sehr ähnlich. Also nehmen wir mal an, zum Beispiel Russland nimmt eine Stadt ein, wo noch Menschen wohnen. Dann fragen sie zum Beispiel, haben sie natürlich Kollaborateure, dann fragen sie, wer bei euch im Wohnblock ist denn besonders ukrainisch, pro-ukrainisch eingestellt, und die werden halt nachts abgeholt. Und also ein Beispiel zum Beispiel, ich habe jemanden interviewt, das war eine junge Mutter mit zwei Kindern und ihr Mann war beim Grenzschutz, also der dann in Grenznähe auch gewohnt zu Russland, und gleich am ersten Tag der Invasion praktisch wurde das Dorf eingenommen. Die hat gesagt, also die wurde dreimal in der Woche, wurde sie abgeholt, und die haben alles mit ihr gemacht, bis sie zu vergewaltigen. Und dann habe ich noch einmal einen Folterüberlebenden praktisch in Cherson interviewt, und zum Hintergrund, allein in Cherson hat Russland 4 Foltergefängnisse aufgebaut, nur in dieser Stadt. Und den haben sie zum Beispiel, also zuerst haben, also der war im Widerstand, das stimmt, also die praktisch die, der hat Daten weitergegeben an die ukrainische Armee. Also die Russische Föderation hat das Recht, den Mann zu verhaften, aber natürlich nicht ihn zu foltern. Ne? Und zuerst haben sie halt mit Elektroschocks bearbeitet, um Namen zu bekommen. Die haben sie dann bekommen, aber er wusste, die Namen, die er hatte, die waren wahrscheinlich eh schon bekannt, und so war es dann letztendlich auch. Also seine Folterknechte waren unzufrieden. Und dann haben sie eben beschlossen, ihn so weit zu bringen, dass er gesteht, dass der Widerstand praktisch Bombenattentate auf die Zivilbevölkerung geplant hätte, also dass sie Terroristen sind letztendlich. Und soweit haben sie ihn nicht gebracht, dass er das macht, und haben sie dann so lange mit Knüppeln auf die Beine geschlagen, bis sie wirklich ganz tief im Fleisch waren. Und dann hatten nur noch eine Notoperation gerettet. Und weil einfach wirklich das medizinische Personal da von diesem Krankenhaus in Cherson so tapfer gewesen ist, also wie dann halt wieder halbwegs transportabel war nach Wochen, dann haben sie ihn still und heimlich schnell in einen Bus reingesetzt, in so einen Stadtbus, dann ist er 5 Stationen gefahren, hat ihn dann einen Kumpel praktisch rausgehieft, ne, und ihn in Sicherheit gebracht, weil sonst wäre es wieder weitergegangen, dann wären sie wieder gekommen und hätten ihn wieder abgeholt und weitergefoltert. Und es, viele hundert Menschen haben das halt nicht überlebt. Ne? Mhm. Und in den besetzten Gebieten sind auch Tausende verschwunden.
Mhm. Till, wenn man das alles so hört und das gerade angesprochen haben, wenn die Hilfe nachlässt, dazu gehört ja auch zum Beispiel Taurus, also die weitreichenden Waffen, wo eben die Ukraine auch militärische Ziele tief in Russland angreifen könnte, um eben sich so ein bisschen den Rücken freizuhalten. So habe ich es zumindest immer verstanden, dass das Sinn und Zweck dieser Geschichte ist. Wenn die Hilfe insgesamt nachlässt, Munition kommt ja auch nur spärlich bis gar nicht an, die eigentlich versprochen worden ist. Wie nehmen die Ukrainer das wahr, also mit der Hilfe, die aus Deutschland und aus Europa kommt?
Vielleicht erkläre ich mal, warum Taurus wichtig ist. Mhm. Also ich war in Kharkiv zum Beispiel, das ist eine Stadt, die ist 40 Kilometer entfernt von der russischen Grenze. Und da werden alle Kinder entweder online oder unterirdisch im Bunker unterrichtet. Warum? Weil Russland praktisch ungestört Gleitbomben abwerfen kann. Also Gleitbomben können nicht abgefangen werden von der Flugabwehr. Aber zu den Gleitbomben braucht man ein Flugzeug, das praktisch nicht allzu weit hinter der Grenze hochsteigt, weil die Reichweite der Gleitbomben ist begrenzt. Hätte man jetzt zum Beispiel Taurus, könnte man diese Flugbasen der Russen praktisch in Grenznähe so unter Beschuss nehmen, dass die Russische Föderation gezwungen wäre, ihre Flugzeuge weit ins Hinterland zu verlegen, weil das ist natürlich sehr teuer. Ne? Also das praktisch wären dann diese Gleitbomben nicht mehr, da wäre die Reichweite, würde nicht ausreichen, dass sie die dann weiter verwenden, und die Kids in Kharkiv hätten eine gute Chance, nicht nur im Bunker unterrichtet zu werden. Und viele Menschen würden natürlich auch überleben, ne? Die dann, weil auch bei diesen Gleitbomben, wenn die kommen, hat man auch nicht mehr diese Vorwarnzeiten zum Beispiel. Das geht alles wesentlich schneller, dass die dann einschlagen zum Beispiel. Weil sie wesentlich schneller sind als zum Beispiel eine Drohne. So eine Shahed-Drohne fliegt ziemlich langsam. Das muss man sehen. Und die, also mit der Munition ist es nicht mehr ganz so schlimm wie jetzt zum Beispiel Anfang vergangenen Jahres. Da war es wirklich verheerend. Also ich war damals im März zum Beispiel an der Front. Und da war die Munition so rationiert. Ich denke, wenn das noch 2-3 Monate so weitergegangen wäre, wäre wirklich die Front gebrochen. Also das war, die Russische Föderation hat also wirklich da praktisch nonstop aus allen Rohren geschossen. Und die Ukrainer konnten halt, sagen wir mal, 10-1, würde ich jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, war das Verhältnis. Also 10 Schüsse von den Russen zu dem Zeitpunkt, und 1, was dann die Ukrainer zurückgegeben haben. Mhm. Aber die Ukrainer brauchen, nur um praktisch standhalten zu können, 2 Millionen Schuss pro Jahr Artillerie. Das sind natürlich gigantische Summen, was da notwendig ist. Und ich rede jetzt nur vom Halten, nicht davon, dass man damit versucht, eine Offensive zu starten. Mhm. Was bei den Ukrainern, also was, wo sie sehr dankbar sind, ist, wie wir damals ihre Geflüchteten aufgenommen haben. Also ich habe auch viele Soldaten getroffen, wo eben die Frauen damals nach Deutschland geflohen sind und da gut aufgenommen worden sind. Da ist immer eine Dankbarkeit da, auch fürs Humanitäre. Aber das ist zum Beispiel mit den Waffen letztendlich immer so, weil es kam immer zu wenig. Es kam nie, was versprochen war, also von der Menge her. Und es kam auch nie ausreichend. Es war immer alles ein Jahr verspätet und nicht ausreichend. Und das hat einfach vielen, vielen, vielen guten Männern und Frauen in der ukrainischen Armee das Leben gekostet letztendlich. Und das ist schon bitter. Und ich denke mal, hätten wir 22 wirklich Stärke gezeigt, Putin gegenüber, weil der Mann reagiert nur auf Stärke, das ist alles, was er akzeptiert, dann wäre der Krieg vielleicht vorbei.
Zur aktuellen Einschätzung im Moment der Situation, du hast vorhin mal angesprochen auch das Thema Trump und mit dem, was er will und Einfrieren des Frontenkrieges. Gib uns doch da mal eine Einschätzung. Du blickst ja da ein bisschen durch, auch vor Ort und weißt, was das bedeuten würde. Was würde sowas bedeuten und wie ist überhaupt eine Einschätzung, wie es im Moment weitergeht und zur Hilfe und zu allem, was dann noch getan werden kann. Im Moment kommen wir gleich noch, aber gib mal so eine aktuelle Einschätzung.
Also meine Einschätzung ist die, also erstmal wäre ich natürlich froh, wenn der Krieg rum ist. Also ich bin jetzt seit 3 Jahren praktisch die Hälfte des Jahres immer in der Ukraine. Das geht mir natürlich auch auf die Knochen mittlerweile, muss ich sagen. Auch wenn es nichts im Vergleich ist zu dem, was die Menschen dort durchmachen müssen. Also wenn es einen wirklichen Frieden geben wird, da wäre ich super glücklich drüber. Bringt das, wenn man es einfriert, würde es das einen Frieden bringen? Ich sage nein. Also erstmal wurde das ja schon mal versucht, zwischen 2014 und 2022. Und das hat nicht funktioniert. Und aus meiner Sicht will eben Putin, der will ein Imperium neu schaffen. Und die gesamte russische Wirtschaft ist auf Krieg ausgerichtet. Und zwar nicht nur ein Krieg, um den es um die Ukraine geht. Das ist eine größere Geschichte, die da angepackt wird. Und Putin will die Baltenstaaten haben, der will Teile von Polen haben, er will Moldawien haben, Georgien und einen Einflussbereich mindestens so wie im Warschauer Pakt. Das ist, worauf er hin will, was er anstrebt. Und glücklicherweise reagiert er schon auf Stärke. Also er ist jetzt nicht wie Hitler, der also völlig durchgeknallt dann Truppen in den Untergang schickt. Also er ist dann schon berechnender. Also wenn er sieht, dass ist der Widerstand zu groß, lässt das auch mal sein. Ne? Aber das ist trotzdem erstmal sein Maximalziel. Wird jetzt die Front eingefroren? Befürchte ich, dass in Europa das passiert, was in Deutschland jetzt schon ist, das Verdrängen, keiner schaut mehr hin, zum Zeitpunkt, wo der Krieg in vollen Zügen läuft sozusagen. Dann würde in Deutschland heißen, ja, das ist ja geregelt in der Ukraine, alles ist gut. Russland rüstet weiter ungestört auf, in 3 Jahren sind sie soweit. Dann würde der Angriff kommen, der große Angriff sozusagen. Und ich habe auch mit Soldaten gesprochen, Familienvätern zum Beispiel, die halt wirklich nur 2 Wochen pro Halbjahr ihre Familie sehen können. Wobei ich denken würde, das wäre für die der größte Wunsch, den es gibt, ne? wenn sie dann einfach wieder mehr bei ihren Familien sind oder ganz bei den Familien zurück sind. Und da haben wirklich alle gesagt, also die sehen es so, wie ich es geschildert habe, letztendlich wäre das nur ein Aufschub für eine noch viel, viel schlimmere Sache. Und wenn wir das eben verhindern wollen, dass es wirklich ein großer Krieg wird, dann müssen wir jetzt endlich mal anfangen, Stärke zu zeigen. Wir müssen auch darüber reden, ob wir zum Beispiel die Wehrpflicht einführen. Nicht nur die Wehrpflicht, auch den Zivildienst, was übrigens der Gesellschaft auch ganz gut tun würde. Ich war früher mal Zivi nebenbei bemerkt, ich bin kein kalter Krieger.
Das ist schwierig, also wenn man das alles so hört, dann ist es ein Szenario, wo man echt ein bisschen weiterhin Respekt haben kann und sollte auch vor der ganzen Geschichte. Du hast gerade gesagt, die Hilfe lässt ja auch so ein bisschen spürbar nach. Merkst du das jetzt, wenn du hier in Deutschland bist, auch? Also dass viele, was das Thema angeht oder Ukraine-Krieg und Russland gegen Ukraine, dass viele Menschen abstumpfen?
Ich würde es nicht abstumpf nennen, aber wir sind einfach zu mühselig. Und für mich, also ist es wirklich so, also ich tue mich manchmal, obwohl es dort Krieg herrscht, in der Ukraine manchmal leichter als in Deutschland, weil ich dieses Gejammer in Deutschland nicht mehr ertrage. Das ist wirklich unfassbar. Also ich denke mir manchmal, mein Land ist im Krieg und nicht die Ukraine, so wie hier gejammert wird. Mhm. Das ist wirklich eine schlimme Sache. Und dann ist es so, also manchmal wird es den Ukrainern fast zum Vorwurf gemacht, dass sie immer noch einen Krieg haben. Das ist doch nicht die Schuld der Ukrainer. Die wurden überfallen und wehren sich. Die kämpfen jetzt gerade um ihre Freiheit und um ein Leben, das wirklich lebenswert ist für sie. Keins unter irgendeiner Besatzung, dafür umkämpfen sie. Und sind letztendlich aus meiner Sicht auch wirklich, verteidigen sie unsere Freiheit mit, weil auch die hat Putin investiert, dass die AfD zum Beispiel, die Wagenknechtspartei, die werden wirklich mit Millionenbeträgen, puttern da die Russen in den sozialen Medien rein, um die beiden Parteien groß zu machen, ne? mit Fake News dann auch. Mhm. Also dieser hybride Krieg, der läuft schon längst auch in Deutschland. Und ich habe halt wirklich die Befürchtung, dass wir aus Bequemlichkeit, weil es halt einfach natürlich eine unangenehme Geschichte ist, es ist nicht schön, über den Krieg nachzudenken. Aber jeder, der eine E führt zum Beispiel und weiß, wenn es da mal ein E-Problem gibt, man tut so, als wäre es nicht vorhanden, man schaut da und weg, dann ist halt irgendwann mal der Scheidungsanwalt gefragt. Mhm. Deswegen muss man wirklich sich bewusst sein, was da gerade passiert. Und wir sind noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg so nah an einem großen Krieg gewesen wie jetzt.
Mhm. Till, eine Frage würde mich noch interessieren, für dich privat und persönlich mal. Du hast ja bestimmt mittlerweile viele Beziehungen auch aufgebaut zu Menschen direkt vor Ort. Wenn du alle 14 Tage dort bist, dann hast du natürlich viel mit Menschen zu tun. Hast du oftmals auch, also wirklich Angst, wenn du wieder hinfährst, dass du sagst, oh Mensch, hoffentlich geht's dir noch gut. Man ist ja auch wahrscheinlich dauerhaft Kontakt zu sozialen Medien, du hast gerade angesprochen und auch Telefon und alles, aber kennst du dieses Gefühl Angst?
Na, Angst, also bei mir ist es so, also ich berichte seit 2007 aus der Ukraine. Also ich kenne das Land ziemlich gut und den Krieg im Donbass, den dokumentiere ich als Langzeitprojekt seit 2017. Also ich fand ihn schon immer als sehr gefährlich und eigentlich war es mir auch klar, dass die Invasion dann kommt. Und da bin ich natürlich, nachdem ich ein halbwegs sozialisierter Mensch bin, auch mittlerweile gute Freunde und Freundinnen in der Ukraine. Und letztes Jahr habe ich halt, wenn ich in Kiew war, noch mich mit 4, 5 Kumpels treffen können auf ein Bier. Jetzt ist halt nur noch einer. Alle anderen sind in der Armee. Freiwillig übrigens, die haben sich alle freiwillig gemeldet. Und da habe ich natürlich schon Angst, dass da mal eine schlechte Nachricht kommt. Dass ihnen was passiert ist. Also zwei sind in Pokrovsk an der Front. Da kann wirklich jederzeit eine schlechte Nachricht kommen sozusagen. Und mit den Drohnen jetzt auch. Also ist zum Beispiel auch für mich jetzt die Sicherheitslage völlig anders als zu Beginn der Invasion 2022. Also die Gefährdung, dass da was passiert, die ist extrem nach oben gestiegen.
Hm. Du hast vorhin angesprochen, dass sollte der Krieg eingefroren werden oder sollte der Krieg sich noch ausweiten, dass Russland dann noch mehr einnimmt der Ukraine, dass die Flüchtlingswelle auch nochmal deutlich zunehmen würde aus der Ukraine. Wir haben ja Hilfsbereitschaft gezeigt in Deutschland. Ich glaube, du hast es auch schon vorhin angesprochen, da waren sie auch sehr dankbar dafür. Immer wieder hört man aber hier aus der deutschen Bevölkerung, ich weiß nicht, ob dir es auch so geht, aber ich höre es immer wieder mal, ja, wie kann denn das sein, dass junge Männer aus der Ukraine hier bei uns in Deutschland sind? Wie ist es, also wie reagierst du, wenn du sowas hörst als Vorwurf, dass hier junge Männer sind und nicht eben ihr Land verteidigen und wenn du auch weißt, wie du gerade gesagt hast, deine eigenen Freunde, die sich freiwillig gemeldet haben, da eben auch an der Grenze eben direkt mit im Krieg involviert sind, wie gehst du mit solchen Leuten um oder mit solchen Vorwürfen, dass es hier eben auch junge Männer gibt, die eigentlich doch die Ukraine verteidigen sollten?
Also erstmal bin ich Journalist und kein Richter. Also jeder muss das für sich selber dann finden. Also so viele junge Männer sind es erstmal nicht. Also es ist jetzt nicht kriegsentscheidend die Anzahl. Also der Großteil sind Frauen und Kinder. Dann kommt die nächste Geschichte. Wenn man einen jungen Mann sieht, kann er trotzdem eine Erkrankung haben zum Beispiel. Oder ein junger Vater, wenn er 3 Kinder hat, ist er zum Beispiel nicht mehr, also muss er nicht mehr dienen. Ne? Also Familie mit 3 Kindern, da wird der Vater ausgenommen. Dann haben wir natürlich schon Leute, die sich dann drücken. Das will ich jetzt nicht kleinreden. Ich habe aber zum Beispiel auch einen Kumpel von mir sozusagen, der ist desertiert sogar. Der war dann, also der hat mit seinem Bruder zusammen sich freiwillig gemeldet zur Armee. Und die haben dann also einen dermaßen schlechten Kommandanten gehabt. Die haben einen Ausfall gehabt in seiner Einheit, wo er war, von 40%. Also fast die Hälfte hat es dann überlebt. Und dann haben die einfach gesagt, also mit dem Offizier, also das ist, da werden wir nicht überleben. Das ist, der führt uns einfach völlig falsch. Und dann ist er desertiert sozusagen. Eigentlich einer, der sehr patriotisch denkt, also der sein Land liebt. Und die Front, also in Donbass, ist wirklich die Hölle, was da die Soldaten durchstehen. Und das ist schon heftig. Also die sitzen in diesem Graben drinnen unter Dauerbeschuss. Man kommt, muss immer schauen, dass man in der Deckung bleibt zum Beispiel, weil sonst ist man sofort ein Ziel für die Drohnen. Scharfschützen, also das ist wirklich eine dystopische, albtraumhafte Sache. Und wenn dieser Krieg mal vorbei ist, und eigentlich auch schon jetzt, wird diese Integration von völlig traumatisiert, von Hunderttausenden von völlig traumatisierten Soldaten eine gigantische gesellschaftliche Aufgabe werden. Die wir auch mal in Deutschland hatten, übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Generation, die dann noch ihre Väter kennt, die dann völlig traumatisiert zurückgekommen sind, die werden wahrscheinlich verstehen, von was ich jetzt spreche.
Till, es gibt bei der Hilfe natürlich hier bei uns, du selber hast ja auch 2 Projekte, da will ich natürlich auch noch drauf zu sprechen kommen, die du unterstützt und wo du auch immer wieder um Spenden wirbst. Ganz kurz mal, die 2 Projekte sind welche?
Also eins ist so mein Baby, das ist in Lviv und es läuft schon seit 13, 14 Jahren. Und da habe ich mal Reportagen gemacht über Altersarmut und da wurde viel gespendet und so viel gespendet, auch mit Folgereportagen, dass wir allein mit den Spenden, die wir da generieren könnten, durch den Artikel können wir jetzt eine kleine Crew von 6 Krankenschwestern finanzieren, die kostenlos Medikamente verteilen. Da haben wir so ein monatliches Budget von 1.500 Euro, da kaufen wir eben Medikamente ein an. Die bekommen alte Menschen, die keine Familie haben, die unterstützt. Nur diese Mindestrente von um die 60 Euro. Also das ist wirklich fast gar nichts. Es gibt keine funktionierende Krankenversicherung. Und da ist es halt unterschiedlich, wie viel es sind. Wenn wir zum Beispiel viele onkologische Medikamente verteilen, dann sind es weniger Menschen, weil einfach die sehr teuer sind. Und wenn wir dann von den Klienten, die wir von der Stadtverwaltung, vom Sozialamt zugewiesen bekommen, wenn die jetzt weniger teure Medikamente brauchen, dann können wir zum Beispiel mehr Menschen helfen. Aber das läuft und das ist wirklich eine langfristige Geschichte und ich hoffe, dass das noch viele, viele Jahre so geht, auch wenn Friedenszeiten sind oder vielleicht gar nicht so viele, viele Jahre, falls dann wirklich mal die Ukraine sich leisten kann, mehr ein Sozialstaat zu sein, dass sie dann wirklich, dass das gar nicht mehr notwendig ist. Das wäre natürlich mein größter Wunsch. Im Moment ist es aber so, dass es noch weiter notwendig ist, auch wenn sich jetzt ein bisschen was zum Positiven getan hat mit Medikamenten. Das andere Projekt oder die andere Hilfe, das kommt vom dem Verein Bamberg UA, also die kenne ich auch schon seit vielen Jahren. Das sind viele, viele junge Frauen auch mit dabei. Also das ist ein Ukrainerverein in Bamberg, den gibt es schon lange vor der Invasion. Und die machen das wirklich sehr geschickt. Die arbeiten mit den Sportfreunden Stillern zusammen und machen da wirklich tolle Projekte und haben schon, ich weiß nicht, 50, 60, 70 Ambulanzfahrzeuge das Geld dafür gesammelt, die nach in die Ukraine gebracht, Blutspendebusse zum Beispiel, dann humanitäre Hilfsgüter. Also das ist wirklich unfassbar, was die reißen. Also da bin ich wirklich richtig stolz drauf, weil ich auch als Bamberger, dass wir so einen Verein haben, der da so viel bewegt. Und es tut übrigens auch den Menschen in der Ukraine gut, wenn sie das sehen, was da passiert. Also wenn ich davon erzähle zum Beispiel, das ist immer eine Geschichte, da leuchten mir ein bisschen die Augen, wenn ich das erzähle, weil einfach zu wissen, dass es eine Solidarität gibt, das ist den Menschen der Ukraine sehr, sehr wichtig, dass das so ist.
Ebenfalls, was es von dir gibt, ist ein Buch. Ich habe es mir letztens gekauft, weil wir uns letztens bei einer anderen Geschichte, bei einer Benefits-Geschichte bei den Lions aus Coburg getroffen haben. Ich habe mir das Buch gekauft eindringlichen Bildern, die einem echt durch und durch gehen, mit Geschichten, die da auch drin niedergeschrieben sind. Das ist, also, da kriegt man nochmal mit, um was es da eigentlich gerade wirklich geht. Das ist dein Buch Europas Frontenkrieg, glaube ich, heißt es, wenn ich jetzt richtig bin.
Europas Front, ja.
Und auch das kann man noch kaufen jederzeit.
Kann man kaufen, gibt es also im Buchhandel, ist beim IBIDEM Verlag erschienen und ist eigentlich schon das dritte in der Reihe, weil es ging eigentlich 2019 los. Da habe ich ein Buch gemacht, das hieß Donbass, Europas vergessener Krieg, hat niemand drüber gesprochen. Dann 2022 war das Buch, wie die Invasion begonnen hat und jetzt eben Europas Front, aber steht für sich allein, also da braucht man jetzt nicht alle 30 besorgen, das ist, also ist unabhängig jetzt von den zwei anderen. Und ich erzähle eben den Krieg anhand von den Menschen, die ich treffe, also ich bin jetzt da nicht bei großen Politikern unterwegs, also klar, wenn der Zelensky mir ein Exklusivinterview anbieten würde, würde ich nicht Nein sagen, aber das ist jetzt nicht mein Ziel, an die Großkopferten ranzugehen, sondern ich berichte von den Menschen, wie du und ich sozusagen, wie die diesen Krieg erleben, wie sie da bestehen. Und da sind eben dann Reportagen drin, zum Beispiel von der Mutter, von der ich erzählt habe, aber auch direkt von der Front jetzt dann von einem jungen Paar aus Odessa, die übrigens gute Freunde von mir sind. Und dann mitten im Krieg bekommt sie ihr erstes Kind und schon am ersten Tag praktisch muss sie im Bunker runter. Und dann ist sie da halt 3-4 Stunden nach ihrer Entbindung, sitzt sie dann da mit ihrem Neugeborenen. Und dann gibt ihr halt jemand eine Plastiktüte für die Notdurft, weil praktisch das Wasser auch nicht mehr funktioniert und auch die Toiletten nicht benutzbar sind. Das ist halt auch Alltag im Hinterland zum Beispiel. Also Odessa ist weit genug von der Front weg, aber betreffend tut dieser Krieg jeden und davon erzählt das Buch. Es ist jetzt aber auch keins, das irgendwie depressiv machen soll, weil die Menschen, die ich porträtiere, die sind schon wirklich sehr tapfere Menschen, die Mut machen.
Von dir, Till, wird es auch demnächst in Coburg eine Ausstellung geben. Sag doch zu der Ausstellung ein bisschen was. Was wird es da zu sehen geben? Ich glaube, einen knappen Monat wird es dauern. Ab wann wird die zu sehen sein und was kann man sich da anschauen?
Also zur Eröffnung komme ich am 14. März Und geplant sind eben, also gezeigt werden 40 Bilder, die auch zum Buch ganz gut passen. Allerdings update ich das immer praktisch. Also da werden jetzt zum Beispiel dann Bilder dabei sein, die ich jetzt vielleicht noch bei der nächsten Reise mache, die jetzt Samstag in dieser Woche ansteht. Da geht es für mich wieder los. Ja, und was eben das Buch zeigt, diesen Alltag im Krieg, der spiegelt sich dann praktisch in der Ausstellung wieder.
In Coburg im Steinweg, glaube ich, ne? Also so habe ich es zumindest im Dings, also in einem der Leerstände, ja. Da wird es eine Ausstellungsfläche geben. Also da halten wir natürlich hier bei Radio 1 auch auf dem Laufenden. Abschließend, lieber Till, habe ich noch eine Frage. Also nach all dem, was ich gehört habe, und ich glaube, manch einer wird vielleicht trotzdem auch wieder sich das alles in Erinnerung holen. Dazu machen wir das ja auch. Also dass wir es nicht eben, wir wollen es nicht in Vergessenheit geraten lassen, aber abschließend nochmal die Frage, wie denkst du, geht's weiter? Müssen wir uns hier, also jetzt konkret, wo wir leben, hier bei uns im Radio 1, zum Beispiel Coburg, Kronach, Lichtenfels, Bamberg, müssen wir uns Sorgen machen?
Gigantische Sorgen muss man uns machen, leider Gottes. Also manchmal verstehen es die Menschen in Deutschland so ganz. Wenn man sich in Coburg am Morgen ins Auto sitzt, ist man am frühen Abend an der Grenze zur Ukraine, ne? Also manchmal sind die Gedanken, glaube ich, denken die Menschen, die Ukraine, die ist auf Mars angesiedelt. Nee, das ist ein Nachbarland der Europäischen Union. Und wir müssen wirklich verstehen, wie dieser Putin eben tickt. Also jetzt mal ein Beispiel. 1994 war die Ukraine drittgrößte Nuklearmacht der Welt. Warum? Weil diese ganzen Sowjetraketen, die standen eben auf ukrainischem Boden, weil es einer der westlichsten Sowjetrepubliken war und natürlich dann recht nah am nächsten, am damaligen Gegner, der NATO. Dann hat praktisch auch mit sanftem Druck der Amerikaner und Briten und der Russen ist in die Ukraine dem Atomwaffensperrvertrag beigetreten, also haben praktisch ihr gesamtes nukleares Arsenal inklusive nuklearer Bomber, die jetzt übrigens auch Gleitbomben auf die Ukraine abwerfen, also das haben sie alles an Russland abgegeben und haben vom Russland im Gegenzug also nicht nur die Grenzen garantiert bekommen, das war schon vorher der Fall, also Russland hat schon da die Grenzen anerkannt der Ukraine, sondern die haben Sicherheitsgarantien abgegeben, dass sie das machen. Und 2014 ist eben Putin in der Krim einmarschiert und im Donbass auch. Also im Donbass, das sind keine Separatisten, die dann Krieg angefangen haben, die hätten da militärisch gar nicht die Möglichkeit gehabt, das waren viel zu wenige. Da waren von Anfang an waren da russische Truppen, die über die Grenze gekommen sind und gekämpft haben. Also man kann auch auf Verträge mit Putin sich nicht verlassen. Wenn die dem nicht mehr passen, wird er sie nicht mehr einhalten. Und das hat er da deutlich bewiesen. Da war ja wirklich das Nachbarland Ukraine ein Musterland an Abrüstung. Und die ukrainische Armee war so schwach, dass sie praktisch die Krim, die Russen einnehmen konnten, ohne dass ein Schuss gefallen ist, mehr oder weniger. Weil einfach die Armee so schlecht beieinander gewesen ist. Also die hätten gar kein Potenzial gehabt, Russland anzugreifen. Das wäre völlige Kamikaze-Sache gewesen. Und auch 22 wäre es Kamikaze gewesen, dass die Ukraine Russland anfällt. Und ein NATO-Beitritt stand da auch nicht an. Das wäre eine Sache von vielen, vielen Jahren gewesen letztendlich. Also wir müssen begreifen in Deutschland, wir haben wieder einen Diktator, der eine Denkweise hat, die wir gedacht haben, die es seit 100 Jahren vielleicht gar nicht mehr so gibt. Aber die ist wieder da, da geht es um große Imperien, um Flächengewinne. Der Faschismus ist leider wieder da und da müssen wir jetzt wirklich den Rücken gerade machen, sonst kann es zu spät sein.
Macht dann sehr nachdenklich, Till, wenn du darüber sprichst. Du hast selber gesagt, für dich geht es jetzt am Wochenende wieder in die Ukraine direkt. Wo genau wirst du diesmal hingehen?
Also einmal nach Kiew und dann geht's in den Osten. Da sagt man vornherein immer nie, wo es genau hingeht.
Okay. Und dann wieder 14 Tage, also dieser Rhythmus bleibt auch für dich erstmal weiter so bestehen.
Also ich habe es mir versprochen, als ich bei den Ukrainern bin, bis dieser Krieg vorbei ist.
Oh Mann. Lieber Till, ich danke dir für diese Einblicke und wir werden natürlich hier unter diesem Podcast, unter der Folge auch nochmal alles verlinken und vershownoten, dass man eben, wer helfen will, helfen kann, also deine Hilfsorganisation da auch nochmal mit angeben und hast du noch so einen Tipp für alle da draußen, die es jetzt gerade hören, die sagen, okay, was kann ich tun im normalen Umfeld mit meinen Freunden, Freundinnen, Bekannten, wie kann ich mit denen mal umgehen und reden, dass man eben zumindest wieder die Sinne ein bisschen schärft?
Also was halt wirklich wichtig wäre, und das soll ja nicht immer gelten, wirklich die Nachrichten, die man kommt, zum Beispiel in sozialen Medien, da wirklich mal dann auch auf die Quellen nachgeht und den Wahrheitsgehalt überstimmt. Also eigentlich diese russische Fake-News-Kampagne begann übrigens auch mit dem Krieg im Donbass, wo praktisch den Ukrainern, die beschuldigt worden sind, es hätte dann eine ethnische Säuberungen gegeben und einen ethnischen Mord an 14.000 russisch-ethnischen Russen, also was völliger Blödsinn. Es gab diese Zahl 14.000, das ist das Einzige, was richtig ist. Das war die Zahl der Menschen, die gestorben ist bis 2022 durch den Krieg. 80% davon waren Kämpfer, also von beiden Seiten. Der Rest waren Zivilisten, die, so muss man halt sagen, leider Kollateralschäden waren, aber es gab da keine ethnischen Säuberungen und niemand von diesen Menschen wäre gestorben, an Kriegsfolgen zumindest, wenn Russland diesen Krieg im Donbass nicht angefangen hätte. Und auch die UNO zum Beispiel hat klar gesagt, diese ethnischen Mord sozusagen, den da diesen Genozid, wie in Russland da propagiert, den hat es einfach nicht gegeben. Das ist völlig erstunken und erlogen. Und wenn sowas kommt, dann wirklich machen sich da mal kundig. Auch Wikipedia taugt bis in gewissem Maß, wenn man da Quellenangaben mit dabei sind, dann kann man die das verifizieren. Schauen Sie da einfach mal nach, lesen Sie es nach. Auch wenn Sie mir jetzt nicht glauben, dann machen Sie sich da wirklich kundig, aber glauben Sie bitte nicht irgendwelchen 30-Sekunden-Sachen, die auf Facebook und in TikTok und Insta laufen, die oft auch von Russland bezahlt werden. Übrigens ein kleiner Tipp, manche sind auf diesen Nachdenkseiten unterwegs, jetzt auch gerade in diesem Impfleugner-Milieu zum Beispiel. Da sind auch Leute von RT Deutsch zum Beispiel mit dabei, die das machen. Ne? Hm. Also da haben auch die Russen ihre Leute drinnen zum Beispiel.
Ich komme nochmal zum BSW und auch zur AfD, die ja wirklich auch im Wahlkampf massiv da eben immer wieder irgendwelche Sachen auch rausposaunen. Wenn du mal selber mit solchen Leuten zu tun hast oder wenn du solche kruden Thesen da teilweise mal hörst, was sagst du denen?
Ja, was sage ich denen? Also ich versuche dann natürlich dann schon zu kontern. Also ich bringe halt die Fakten auf den Tisch. Das ist halt eigentlich sehr einfach, weil das wirklich eher schnell zu widerlegen ist, was da erzählt wird. Das sind wirklich halt einfach Lügen und wenn man ein bisschen Fachwissen hat, ein bisschen das Land kennt, dann kann man das alles sehr schnell widerlegen. Aber es ist wirklich sinnlos. Also da kommt gleich die nächste Sache. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Das war ganz am Anfang noch von der Invasion und ich war da gerade in Kiew und über unseren Kopf ist praktisch eine Rakete drüber geflogen und dann in einer gewissen Entfernung eingeschlagen und wir sind dann losgefahren, um da die Fotos davon zu machen. Und wie man mit dem Auto unterwegs war, sieht man halt, wie dieser diese Rauchfahne immer größer wird und so. Und das habe ich halt fotografiert, mit dem Handy dann anfangs auch und dann gepostet auf Insta und auf Facebook. Und dann kam natürlich sofort, also ich habe halt auf Facebook eine gewisse Followerzahl von 36.000, da hat man so einen Algorithmus drin, wo natürlich auch die Putin-Freunde dabei sind. Und dann kamen die und haben gesagt, ja, das stimmt gar nicht. Wer weiß, wann diese Fotos gemacht worden sind und in welchem Land. Und dann habe ich dann halt noch einen Screenshot vom Handy gemacht, wo man gesehen hat, dass ich da halt wirklich da 20, 30 Mal drauf gedrückt habe. Und im Vordergrund war auch so ein Supermarkt, Silpo heißt der, den gibt es nur in der Ukraine. Das ist eine rein ukrainische spezifische Sache. Also ich konnte nachweisen, dass das kein Fake war, dass das wirklich so entstanden ist, das Bild. Und dann kam halt das Nächste, dann kam sie gleich irgendwann mit Vietnam an, ne? Wo man sich fragt, okay, was können jetzt die Ukraine dafür, was die Amerikaner in Vietnam gemacht haben? Gar nichts. Und da ist es wirklich, da kannst du mit einer Wand reden. Aber klar, selbst wenn die AfD mich einladen würde, dass ich mal über die Ukraine erzähle, dass ich ihnen meine Bilder zeige, ich würde es gern machen. Weil wirklich diese Partei, und das sage ich jetzt vor den Wahlen ganz eindringlich, ist für mich eine Partei, die bereits im Bereich des Landesverrats tätig ist.
Klare Worte von dir, Till. Und ich sage abschließend noch eines dazu. Meinungen sind keine Fakten. Und Fakten sind keine Meinungen, weil wenn Fakten im Raum stehen und wenn jemand was beweisen und nachweisen kann, dann kann das Argument nicht drauf sein, ja, aber ich sehe das ganz anders. Nee, geht so nicht. Und das ist auch so eine Sache, die leider in dem Zusammenhang sehr oft passiert.
Da will ich vielleicht mal was sagen. Ich habe auch neulich mal den AfD-Direktkandidaten interviewt aus Kronach. Also der hat dann auch gesagt, in Russland, das ist ja Demokratie. Mm-mm. Und da habe ich gefragt, wie kann es denn Demokratie sein? Also die Opposition, die sitzt entweder im Lager, lebt nimmer oder ist abgehauen. Und wenn man seine Meinung sagt, wenn man nur einen Krieg nennt, dann ist man schon im Knast. Mhm. Also nicht den Begriff militärische Spezialoperation nimmt. Also eine Partei, die das, was der Putin in Russland abzieht, als Demokratie definiert. Gute Nacht, wie die dann die Demokratie definieren würden, wenn sie in Deutschland wären. Mhm.
Viele Kritiker sind da auch einfach aus dem Fenster gefallen in Russland. Gehört auch zur Wahrheit mit dazu, was da eben Sache ist. Till, ich danke dir für die wirklich tollen Einblicke, die du uns da wieder gegeben hast, auch wenn es ein grauenvoller Anlass ist immer noch. Und vielleicht trägt er dieses Interview auch dazu bei, dass man eben immer wieder genau hinschaut und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal hilft und sich eben auch mit Betroffenen unterhält und denen eben auch, wo es geht, hilft. Danke.
War meine Ehre. Vielen Dank.